Hallo miteinander. Heute stelle ich das bedeutendste Revolutionsdrama der deutschen Literatur, der deutschen Literaturgeschichte dar. Georg Büchners Drama Dantons Tod von 1835 spielt Ende März 1794. Die Französische Revolution ist fast 5 Jahre alt. Sie hat damit begonnen, dass die noch vom König einberufenen Generalstände sich am 6. Juli 1789 zur verfassunggebenden Nationalversammlung erklären und so die absolute Herrschaft des Königs beseitigen. Sinnfälliger Ausdruck des neuen Herrschaftsprinzips war der Sturm des Volkes auf die Bastille, das königliche Gefängnis, am 14. Juli 1789. Zum Zeitpunkt des Dramas waren die dauerhaften Errungenschaften der Französischen Revolution für den Verfassungsstaat der Moderne schon erreicht. Nämlich, dass am 4. August die verfassunggebende Nationalversammlung die Feudalherrschaft samt aller Vorrechte des Adels abgeschafft hat und 3 Wochen später die Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte verabschiedet hat, die die heute weltweit anerkannten Freiheits- und Gleichheitsrechte sowie die grundlegenden Staatsorganisationsprinzipien, die seither prägend für den Verfassungsstaat sind, eingeführt hat, nämlich Volkssouveränität, Parlamentarismus, allgemeines Wahlrecht, Gewaltenteilung und weitere rechtsstaatliche Garantien. Also wirklich das Urereignis neben der nordamerikanischen Revolution, die aber etwas anders geartet war. Nachdem die auf diesen Prinzipien beruhende Verfassung von 1791 noch eine konstitutionelle Monarchie vorgesehen hatte, radikalisierte sich die revolutionäre Bewegung im Kampf einerseits gegen die Reaktion von außen, Kriege gegen die Koalitionen der Monarchien von Großbritannien, Österreich, Preußen und Russland und andererseits innen, nämlich Aufstände der Royalisten, vor allem in Lyon und in der Vendée am Atlantik. Nach Aufhebung der Verfassung wurde ein neues verfassunggebendes Gremium, der Konvent, gewählt, der zunächst die Abschaffung des Königtums und dann auch die Hinrichtung des Königs Ludwigs XVI. Beschloss. Unter dem Justizminister Georges Danton, hier taucht er zum ersten Mal auf, für uns, wurden 1300 Insassen der Pariser Gefängnisse ermordet. Das berüchtigte September-Massaker von 1792. Mitte 1793 gewannen die radikalen Jakobiner unter Führung von Maximilien Robespierre die Mehrheit im Konvent und in den die Regierungsgewalt ausübenden Ausschüssen, zwar der Wohlfahrts- und Sicherheitsausschuss, nachdem sie die gemäßigten und bis dahin tonangebenden Girondisten vorher hat hinrichten lassen. Einerseits schufen die Jakobiner die fortschrittliche, konsequent egalitär demokratische Verfassung des Jahres Römisch I. Ja, so radikal war man auch. Die Zählung stellte man gleich mit um. Das war 1793. Diese Verfassung enthielt sogar schon soziale Rechte, Recht auf Bildung, auf Hilfe in der Not und das allgemeine Wahlrecht, sogar auch für Ausländer. Allerdings nicht für Frauen. So radikal war man doch nicht. Und in diese Regierung von 1793 schaffte die Sklaverei in den Kolonien ab. Aber gleich nach ihrer Annahme wurde die Verfassung suspendiert, in einer Volksabstimmung immerhin, bis zum Frieden. Der Krieg ließ ein normales Regieren nicht zu. Und außerdem wurde diese fürchterliche Diktatur dann später die Schreckensherrschaft genannt, französisch La Terreur. Von März 1793 bis Juli 1794 wurden zwischen 35.000 und 50.000 Menschen zumeist mit der Guillotine hingerichtet. Das waren überwiegend Gegner der Revolution, aber auch Revolutionäre, die noch radikaler waren als die Jakobiner. Im Drama 1794 noch, wie gesagt, attackiert Robespierre Danton und dessen Anhänger, die er für zu nachsichtig und zu wenig tugendhaft hält. Im Jakobinerclub peitscht er seine Anhänger auf. Zitiere aus dem Drama die Rede von Robespierre. Die Waffe der Republik ist der Schrecken. Die Kraft der Republik ist die Tugend. Die Tugend, weil sie ohne den Schrecken verderblich. Der Schrecken, weil ohne ihn die Tugend ohnmächtig ist. Der Schrecken ist der Ausfluss der Tugend. Er ist nichts anderes als die schnelle, strenge und unbeugsame Gerechtigkeit. Sie sagen, der Schrecken sei die Waffe einer despotischen Regierung, die unsrige gliche also dem Despotismus. Aber die Revolutionsregierung ist der Despotismus der Freiheit gegen die Tyrannei. Erbarmen mit den Royalisten, rufen gewisse Leute. Erbarmen mit Bösewichtern? Nein. Erbarmen für die Unschuld. Erbarmen für die Schwäche. Erbarmen für die Unglücklichen. Erbarmen für die Menschheit. Nur dem friedlichen Bürger gebührt von Seiten der Gesellschaft Schutz. In einer Republik sind nur Republikaner Bürger. Royalisten und Fremde sind Feinde. Die Unterdrücker der Menschheit bestrafen ist Gnade. Ihnen verzeihen ist Barbarei. Alle Zeichen einer falschen Empfindsamkeit scheinen mir Seufzer, welche nach England oder nach Österreich fliegen. Aber nicht zufrieden, den Arm des Volkes zu entwaffen, sucht man noch, die heiligsten Quellen seiner Kraft durch das Laster zu vergiften. Dies ist der feinste, gefährlichste und abscheulichste Angriff auf die Freiheit. Das Laster ist das Kainszeichen des Aristokratismus. In einer Republik ist es nicht nur ein moralisches, sondern auch ein politisches Verbrechen. Der Lasterhafte ist der politische Feind der Freiheit. Ihr werdet mich leicht verstehen, wenn ihr an Leute denkt, welche sonst in Dachstuben lebten und jetzt in Karossen fahren und mit ehemaligen Marquisinnen und Baronessen Unzucht treiben. Wir dürfen wohl fragen, ist das Volk geplündert oder sind die Goldhände der Könige gedrückt worden, wenn wir Gesetzgeber des Volkes mit allen Lastern und allem Luxus der ehemaligen Höflinge Parade machen, wenn wir diese Marquis und Grafen der Revolution reiche Weiber heiraten, üppige Gastmähle geben, spielen, Diener halten und kostbare Kleider tragen sehen. So viel aus dem Drama die Rede von Robespierre. Im Drama hielt sich Büchner ziemlich streng an tatsächlich gehaltene Texte, die er sehr sorgfältig auch studiert und eruiert hat. Am Ende des ersten Akts prallen die unterschiedlichen Anschauungen Dantons, auf den waren diese Anspielungen in der gerade gehaltenen Rede gemünzt, und Robespierre aufeinander. Und bei Robespierre entsteht dann noch unter dem Einfluss von Saint-Just, einem anderen Radikalen, das Vorhaben, Danton und seine Anhänger aus dem Weg zu räumen. Ich zitiere aus dem Zwiegespräch zwischen Robespierre und Danton. Robespierre: Ich sage dir, wer mir in den Arm fällt, wenn ich das Schwert ziehe, ist mein Feind. Seine Absicht tut nichts zur Sache. Wer mich verhindert, mich zu verteidigen, tötet mich so gut, als wenn er mich angriffe. Danton: Wo die Notwehr aufhört, fängt der Mord an. Ich sehe keinen Grund, der uns länger zum Töten zwänge. Robespierre, die soziale Revolution ist noch nicht fertig. Wer eine Revolution zur Hälfte vollendet, gräbt sich selbst sein Grab. Die gute Gesellschaft ist noch nicht tot. Die gesunde Volkskraft muss sich an die Stelle dieser nach allen Richtungen abgekitzelten Klasse setzen. Das Laster muss bestraft werden, die Tugend muss durch den Schrecken herrschen. Als Robespierre allein ist, sagt er sich, dass Danton um der Republik willen weg muss. Wer in einer Masse, die vorwärts drängt, stehen bleibt, leistet so gut Widerstand, als trät er ihr entgegen. Er wird zertreten. Immerhin unter Überwindung von Gewissensbissen verabredet er mit seinem Gesinnungsgenossen Saint-Just und seine Gefolgsleute, vor dem Sicherheits- und Wohlfahrtsausschuss wegen revolutionsschädlichem Verhalten anzuklagen und hinrichten zu lassen. In den weiteren Akten des Dramas wird ein Bilderbogen unterschiedlicher Schauplätze und einer Vielzahl von Akteuren entrollt. Im zweiten Akt hat Danton Albträume wegen der von ihm zur verantworteten Septembermassaker. Und außerdem wird noch gezeigt, wie Robespierre und Saint-Just die erfolgte Verhaftung und Dantons und seiner Anhänger weiter legitimieren. Im dritten Akt stehen die Verhandlungen vor dem Revolutionstribunal und die Prozessmanipulationen durch die Anhänger Robespierres im Mittelpunkt. Nachdem Danton zunächst wenig Kampfesmut zeigt, appelliert er schließlich doch noch eindringlich an seine Richter, seine Verdienste, er war schon mal Justizminister, zu würdigen und die Unterdrückung der Menschen zu beenden. Im vierten Akt warten die Verurteilten im Gefängnis, schwankend zwischen Selbstvergewisserung und Angst auf ihre Hinrichtung. Sie sterben unter der Guillotine. Dantons Frau provoziert mit dem Ruf „Es lebe der König“ ihre Verhaftung. Und damit endet das Drama. Ich komme jetzt zur tatsächlichen Geschichte. Kurze Zeit später wurde vielen Abgeordneten des Konvents die Tyrannei des Wohlfahrtsausschusses unerträglich. So wurde Robespierre einen Tag nach der einstimmig im Konvent angenommenen Anklage ohne Urteil am 9. Thermidor, das war der 27. Juli 1794, zusammen mit 90 Gefolgsleuten, darunter Saint-Just, guillotiniert. Nur einige der im Stück auftretenden Revolutionäre überlebten die Schreckensherrschaft. Saint-Just hatte in seinem posthum veröffentlichten Werk über die republikanischen Institutionen folgende weitgehenden, teils utopischen, teils aber doch auch ganz modernen Forderungen aufgestellt: Eine Obergrenze für alles Eigentum, eine allgemeine Arbeitsverpflichtung und die Einschränkung des Geldverkehrs, die Einschränkung des Erbrechts, staatliche Kindererziehung ab dem 5. Lebensjahr sowie wesentliche Modifikationen des Eherechts. Ich zitiere: „Ehegatten sind der Mann und die Frau, die sich lieben." Punkt. Es ist unklar, wem die größeren Sympathien Büchners galten, Robespierre oder Danton. Einerseits sprach Robespierre mit dem Satz: „Die soziale Revolution ist noch nicht fertig“, Büchner sicher aus dem Herzen. In seiner Verzweiflung über die politischen Zustände seiner Zeit hat sich Büchner auch immer wieder zu sehr drastischen Äußerungen und Forderungen hinreißen lassen. So schrieb er in einem Brief an seine Eltern: „Wenn in unserer Zeit etwas helfen soll, so ist es Gewalt." Andererseits lehnte Büchner in Übereinstimmung mit Danton den andauernden Terror ab, In diesem Sinn wandte er sich gegen die Propaganda der Regierungen seiner Zeit und die, wie er schrieb, Ammenmärchen in unseren Zeitungen, die Republik und Terror miteinander identifizierten. Ich zitiere ihn: weil die Leute sich gewöhnlich nicht anders zu helfen wissen, als dass sie sagen, jede Republik sei unmöglich, so erzählen sie den guten Deutschen jeden Tag von Anarchie, Mord und Totschlag. Das juristische Problem lautet: kann aus Gewalt Recht entstehen? Und wie schafft eine Revolution eine neue Rechts- und Staatsordnung? Dass Revolutionen dazu in der Lage sind, zeigt die Geschichte. Die Französische Revolution ist das beste Beispiel. Ihr und der nordamerikanischen Revolution, man hat sie auch die revolutionären Urzeugungen genannt, verdanken das moderne Verfassungsrecht und der heutige Verfassungsstaat ihre Entstehung. Insbesondere die geschriebene Verfassung mit der Gewährleistung von Grund- und Menschenrechten und den Prinzipien von Demokratie und Rechtsstaat hat hier ihren Ursprung. Der Begriff der Revolution bezeichnet also nicht nur einen historischen Vorgang, sondern zugleich den Beginn einer neuen Ära. Mit den genannten Revolutionen hat sich der westliche Verfassungsstaat etabliert. Eine Revolution ist politisch charakterisiert durch eine plötzliche Veränderung der grundlegenden Staats- und Rechtsverhältnisse, sozial durch das offene Auftreten widerständiger Gruppen oder auch Massen und ideell durch programmatische Forderungen und Ziele. Es muss bei einer Revolution um grundstürzende Veränderungen gehen. Tiefgreifende Veränderungen innerhalb des bestehenden Rechts- und Verfassungsrahmens sind noch keine Revolution. Das offene Auftreten widerständiger Gruppen und Massen ist regelmäßig mit Gewaltanwendung verbunden. Obwohl auch unblutige Revolutionen nicht ausgeschlossen und natürlich immer auch vorzuziehen waren. Zugleich weist dieses Merkmal darauf hin, dass Revolutionen solche von unten sind. Revolutionen von oben sind Staatsstreiche, Putsche oder Coups. Die Revolutionen und die in ihnen verfochtenen Ideen der letzten 2 Jahrhunderte lassen gesellschaftlichen Fortschritt assoziieren. In diesem Sinne kann man sagen, es waren linke Revolutionen. Klassischen Ausdruck hat dem modernen Verständnis politischer Revolutionen der Staatsrechtler Gerhard Anschütz in seinem Kommentar zur Weimarer Reichsverfassung gegeben, 1919. Ich zitiere: Personen, Parteien, Klassen, die auf dem Boden des geltenden Rechts nicht an das Ziel ihres politischen Strebens gelangen können, verlassen diesen Boden, schreiten zur Gewalt und erobern sich die Herrschaft im Staat. Dadurch werden im Falle des Gelingens neue Machtverhältnisse geschaffen und als deren formaler Ausdruck auch ein neues Staatsrecht. Zu ergänzen wäre zu diesem Zitat: wenn es nicht gelingt, verloren die Revolutionäre in früheren Zeiten ihr Leben und verlieren sie heute jedenfalls für lange Zeit ihre Freiheit. Damit eine Revolution gelingt, ist die Anwendung von Gewalt durch die Revolutionäre regelmäßig unvermeidlich. Das Gelingen der Revolution rechtfertigt so die Gewaltanwendung. Dass 1789 eine Befreiung politischer Gefangener nicht ohne Erstürmung der Gefängnisse und 1792, 1793 eine Republik nicht ohne Tod des Königs zu haben war, ist daher für Büchner nicht das Problem. Die entscheidende Frage für ihn lautet vielmehr: Wie weit darf die Gewaltanwendung gehen? Wann verlieren Revolution und revolutionäre Gewaltanwendung ihre Legitimität, also ihre Verankerung im Volk? Die Gefahr, die hier besteht und sich im Verlauf vieler Revolutionen gezeigt hat, wurde schon 1793 von einem Girondisten, der dann auch später unter der Guillotine landete, im Konvent beschworen und wird von Büchner Danton in den Mund gelegt. Die Revolution ist wie Saturn, sie frisst ihre eigenen Kinder. Die im Drama dargestellte Auseinandersetzung zwischen Robespierre und Danton gilt der Frage, ob in dem Anfang 1794 erreichten Stadium der Revolution weiter Gewalt eingesetzt werden muss, nicht Gewalt zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung und normalen Staatstätigkeit, sondern la Terreur, massenhafte Hinrichtung. Für Robespierre ist die Revolution mit der verabschiedeten Verfassung, mit den Proklamationen von Freiheit und Gleichheit, mit der Einrichtung der Republik und dem allgemeinen Willen als Grundlage der Gesetzgebung noch nicht vollendet. Diese bisher erreichten Errungenschaften sind für Robespierre nicht nur bedroht von den äußeren Feinden und den mit ihnen verbündeten Royalisten, sie sind auch bedroht von Revolutionären, die jetzt auf halbem Weg, wie er meint, Halt machen wollen. Aber worin soll die Vollendung der Revolution bestehen? Robespierre nennt sie die soziale Revolution. Was bedeutet das? Zum einen bedeutet es, dass die rechtlichen Umwälzungen, die stattgefunden haben, noch nicht gesellschaftlich wirksam geworden sind, noch nicht zu gesellschaftlichen Umwälzungen geführt haben. Es herrsche, meint er, immer noch Unterdrückung und Ausplünderung des Volkes. Von einer wirklichen Gleichheit aller Menschen, die auch den Armen, den Sans-Culotten, also den Unterprivilegierten und Armen, die Ausübung ihrer Freiheit ermöglicht, ist man noch weit entfernt. Dementsprechend spielt auch das hungernde und notleidende Volk eine wichtige Rolle im Drama. Das bürgerliche Eigentum ist noch nicht abgeschafft und zementiert die gesellschaftlichen Verhältnisse. Insofern ist Robespierre ganz der Schüler von Jean-Jacques Rousseau, der in seinem Buch vom Gesellschaftsvertrag die Gleichheit in der bürgerlichen Rechtsordnung als nur scheinbar und vorgespiegelt bezeichnet hat, weil sie nur dazu dient, dass der Arme in seinem Elend und der Reiche bei seiner Aneignung verbleibt. Die soziale Revolution bedeutet für Robespierre zum anderen, dass die Tugend herrschen soll, das heißt ein Gemeinwesen geschaffen wird, in dem alle, Herrschende wie Beherrschte, sich tugendhaft, wir würden heute sagen, gemeinwohlorientiert verhalten. In diesem Sinn hat Robespierre geäußert: Ich meine die öffentliche Tugend, welche in Griechenland und Rom so viel Wunder bewirkte und welche nichts anderes ist als Liebe für das Vaterland und die Gesetze. Er hatte das Bild eines Menschen vor Augen, dem er, wurde der Unbestechliche und der Tugendhafte genannt, in seiner persönlichen Lebensführung vielleicht nahe kam. Das aber völlig irreal und menschenfern, nicht zur Voraussetzung des gesellschaftlichen Zusammenhangs und Zusammenlebens gemacht werden kann. Und dieses irreale Ziel ist es, was die Schreckensherrschaft danach rechtfertigen sollte. Der Einsatz des Schreckens durch die Revolutionäre soll sich nach ihrem Verständnis von entsprechendem Handeln eines Despoten grundlegend unterscheiden. Eben dadurch, dass es den Revolutionären um die Tugend geht. Und rhetorisch zugespitzt lautet das dann: Die Revolutionsregierung ist der Despotismus der Freiheit gegen die Tyrannei. Die Gegner der Republik müssen nach Robespierre um der Vollendung der Revolution willen zu Feinden erklärt und vernichtet werden. Zugespitzt dann noch, in einer Republik sind nur Republikaner Bürger, Royalisten und Fremde sind Feinde. Das ist jetzt natürlich nichts anderes als Totalitarismus. Es sind die Dantonisten, denen Robespierre Erbarmen, gefährliche Milde mit den Feinden der Republik vorwirft. Danton bestreitet die Notwendigkeit weiterer Gewaltanwendung. Wo die Notwehr aufhört, fängt der Mord an. Es gäbe keinen Grund mehr, länger Hinrichtungen zu veranstalten. Kein Grund ist für Danton die Verwirklichung der Tugend. Er wirft Robespierre vor, empörend rechtschaffen zu sein und reklamiert für alle Menschen den Genuss, wir würden heute sagen, die Freiheit individueller Entfaltung. Statt eines idealistisch überhöhten und utopischen verkörpert Danton insofern ein realistisch nüchternes Menschenbild und will eben auch den Totalitarismus dadurch verhindern. Für die Ausgangsfrage nach den Voraussetzungen der Rechtsentstehung durch revolutionäre Gewalt ist jetzt festzuhalten. Entscheidend ist das Gelingen der Revolution. Und eine Revolution kann nicht gelingen, wenn sie utopische Ziele verfolgt, wenn sie einen neuen Menschen schaffen will und zu Totalitarismus ausartet. Sie muss Ziele verfolgen, die die Menschen überzeugen und nicht überfordern. Aber zugleich gilt, dass eine Revolution die gesellschaftlichen Verhältnisse nicht verändern kann, wenn sie die Menschen so leben lässt, wie sie sich in der Gesellschaft eingerichtet haben und wie ihnen zu leben vertraut und teuer geworden ist. Die Französische Revolution wurde denn auch keine soziale Revolution. Sie hat das ökonomisch erstarkte Bürgertum zu entsprechender politischer Stärke gebracht, aber die Lage des vierten Stands nicht verändert. Das ist die Tragik der Revolution und auch die Tragik des Konflikts zwischen Danton und Robespierre, die es Büchner eben auch verboten hat, sich einfach auf die Seite des einen oder anderen zu schlagen. Die Revolution läuft die doppelte Gefahr, an den fortbestehenden gesellschaftlichen Verhältnissen aufzulaufen oder im Strudel des Terrors unterzugehen. Wenn es ihr aber gelingt, eine alte Herrschaftsordnung durch eine neue zu ersetzen, und das war letztlich 1789 und 1918 in Deutschland der Fall, gewinnt das faktische normative Kraft. Das ist von der Rechtsprechung in Deutschland nach 1918 durch das Reichsgericht anerkannt worden. Danach waren eben die Anordnung des Rats der Volksbeauftragten und der preußischen Revolutionsregierung 1918-19, wie es entschieden wurde vom Reichsgericht, gültig und für das Reich verbindlich, da die Regierung, welche sie erlassen hat, ihren Bestand zwar einer gewaltsamen Umwälzung verdankt, sich aber mit Erfolg in ihrer Machtstellung behauptet hat, ihre Regierungsgewalt daher staatsrechtlich anzuerkennen ist. Der Einwand, dann würden auch die Befehle einer brutalen Partei oder Militärdiktatur neues Recht schaffen, liegt auf der Hand. Gegen ihn kann man aber ein rechtsstaatliches und ein demokratisches Argument geltend machen. Das rechtsstaatliche Argument klingt schon in Augustins berühmter rhetorischer Frage an. Was sind Staaten ohne Recht anderes als große Räuberbanden? Gerhard Anschütz, nochmal zu zitieren, die Revolution von 1918 vor Augen, hat die Revolution dann als Quelle neuen Rechts anerkannt, wenn sie es sein will und es ihr gelingt, diesen Willen, nämlich den Rechtswillen, einen Rechtsstaat letztlich durchzusetzen. Neben das objektive Element des Faktischen tritt also das subjektive Element des Willens zum Recht. Das demokratische Argument lautet, dass sich seit der Anerkennung der Volkssouveränität im modernen Verfassungsstaat keine Staatsgewalt, die nicht von den Menschen unterstützt wird, dauerhaft durchsetzen kann. In der nächsten Folge bleiben wir in Frankreich. Honoré de Balzacs Roman Eine dunkle Geschichte von 1841 zeigt, wie unter Napoleon, trotz allem, was man gegen ihn sagen kann, rechtliche Errungenschaften der Französischen Revolution auch teilweise beibehalten worden sind.